möchte ich auch noch sagen, dass ich mich in der Tat sehr, sehr freue über diesen Gottesdienst, dass ich den miterleben darf. Wenn es nach mir ginge, ich hätte auch noch ein bisschen in der Reihe sitzen und mich freuen können, ohne das hier mit der Predigt jetzt einfach zu verändern, die Atmosphäre. Ja. Lasst mich so beginnen. Vorgefühlt knapp 100 Jahren habe ich mal den Beruf des Modellbauers gelernt. Und ich erinnere mich, in der Vorbereitung auf die Abschlussprüfung sagte uns der Ausbilder, passt auf, also da ging es um die mündliche Prüfung, passt auf, die werden natürlich versuchen, euch an die Wand zu fahren. Wenn du merkst, du hast dich in der mündlichen Prüfung so verfranzt, dass du nicht rauskommst, dann gibt es nur einen Satz, der dich rettet. Das ist folgender Satz. Nach Rücksprache mit dem Konstrukteur habe ich mich entschieden, das Modell so zu verändern. Wenn du Rücksprache mit dem Konstrukteur hältst, dann bist du raus aus der Nummer. Ja? Denn was der absegnet, ist in Ordnung. Da kann der Prüfer dir nichts mehr anhaben. Leute, die mich kennen, wissen, mir gehen nur selten die Worte aus. Also ich habe diesen Satz bei der Prüfung nicht gebraucht. Aber in der Vorbereitung auf diese Botschaft kam er mir wieder. Und ich dachte, was gibt es Besseres, als Rücksprache mit dem Konstrukteur der Gemeinde zu halten und gemeinsam darüber nachzudenken, welche Gedanken gibt er uns denn mit auf den Weg, wenn wir über den Ältestendienst nachdenken. Auszüge aus Gottes Gemeindevision. So habe ich das ganz schlicht genannt. Und ich möchte uns 1. Petrus 5, muss das heißen, nicht 1. Petrus 1, 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 4 in Erinnerung rufen. Hier spricht dieser Text über das Ältestenamt. So meint man das auf den ersten Blick. Schaut man aber genauer hin, dann wird deutlich, nicht nur, dass ich immer die falsche Stelle reinkopiert habe, ja, das ist heute in ganz früher Stunde entstanden, ja, dann wird deutlich, es geht gar nicht so sehr um die Ältesten, sondern vier Gedanken möchte ich ableiten für uns. Es geht um Jesus. Und Jesus gibt denen, die Verantwortung in der Gemeinde haben, vier kurze Gedanken mit. Der erste ist, meine Herde, mein Auftrag, mein Urteil, mein Lohn. Das sind vier Begriffe, von denen ich mir sehr wünsche, dass ihr drei so euch besonders einprägt, dass ihr sie mitnehmt und dass sie euren Dienst prägen mögen. Ich möchte uns den Text lesen aus 1. Petrus 5. Leute, die gute Augen haben, ihr könnt das hier lesen, ansonsten schlagt eure Bibeln auf. 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 4. Dort steht, als Mitältester wende ich mich jetzt an eure Gemeindeältesten, weil ich sowohl Zeuge vom Leiden des Messias bin, als auch Teilhaber an seiner Herrlichkeit, die bald erscheinen wird. Sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Tut es nicht, weil ihr euch dazu gezwungen fühlt, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Hütet sie aber nicht, um euch Vorteile zu verschaffen, sondern weil ihr dem Herrn dienen wollt. Führt euch auch nicht als Herrscher in euren Gemeinden auf, sondern seid Vorbilder für eure Geschwister. Dann werdet ihr den unvergänglichen Ehrenkranz der Herrlichkeit erhalten, wenn der höchste Hirt erscheinen wird. Sehr passende Gedanken. Lasst mich einige Ableitungen daraus vornehmen. Zunächst einmal fällt auf die Perspektive, die Petrus wählt, einige exegetische Vorüberlegungen, die uns helfen sollen, den Text besser zu verstehen. Auffallend ist hier, dass Petrus das zusammenfasst, was wir in Hesekiel 34 finden. Es ist ein Kapitel, in dem über die geistliche Leitung des Volkes Israels gesprochen wird. Und es werden genau die Facetten dort beschrieben, auf die Petrus hier zurückgreift, nämlich da sind geistliche Leiter, die als Hirten angesprochen werden. Da ist das Volk Gottes, das als Herde beschrieben wird. Und es wird die geistliche Leitung angeklagt in mehrfacher Hinsicht, dass deutlich gemacht wird, ihr habt euch nicht um die Herde gekümmert. Ihr seid eurer Fürsorgepflicht nicht nachgekommen. Ihr habt Milch und Quark der Tiere genossen, ihr habt sie geschoren, ihr habt euch mit ihrer Wolle gekleidet. Aber die Herde habt ihr sich selbst überlassen. Das war falsch. Wenn euch die Herde Gottes anbefohlen ist, dann müsst ihr euch darum kümmern. So wird es der geistlichen Leitung dort in Erinnerung gerufen. Und es fällt auch auf, dass Petrus dann weiter ausführt und deutlich macht, Gott wird das nicht durchgehen lassen. Gott wird sich um seine Herde kümmern. Ihr habt eure Chance gehabt und habt sie verschenkt. Das ist ein Jammer. Aber Gott wird seine Herde sammeln. Und auch Hesekiel 34 weist schon über das Volk Israel hinaus, dass er deutlich macht, er wird sie sammeln aus allen Ecken der Erde. Und Gott wird sich um sein Volk kümmern. Aber seine Herde war euch anvertraut. Das ist im Wesentlichen so die Perspektive, die Petrus auch aufgreift und bedenkt. Die Argumentationsperspektive des Petrus ist auch noch an der Stelle erwähnenswert. Er spricht als Mitältester zu ihnen. Das heißt, er tritt werbend auf. Nicht als jemand, der gebietet, sondern als jemand, der weiß, wie es ist, geistliche Verantwortung zu tragen, geistliche Entscheidungen zu treffen und manchmal auch in Gewissenskonflikten unterwegs zu sein. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, ihr habt eine leichte Aufgabe, aber so empfinde ich das nicht. Ja. Eine schöne Aufgabe, das glaube ich, kann man sagen. Ja. Das kann ich sagen als einer, der schon lange Jahre im Ältestendienst unterwegs ist, aber viel mehr will ich das noch von Petrus lernen, der ja weitaus mehr Leitungserfahrung hatte als ich in meinem zarten Alter. Und er sagt an dieser Stelle, ich rede als Mitältester zu euch. Und er ruft auch in Erinnerung, ich bin Zeuge der Leiden Christi. Das heißt, das, was ich euch mitgebe, habe ich nicht irgendwo an der Hochschule gelernt, sondern ich habe es gesehen bei Christus selbst, bei seinem Leiden, was das bedeutet, für andere da zu sein. Und deshalb setze ich euch Christus zum Vorbild. Und als drittes, auch ich bin Teilhaber der Herrlichkeit, die im Begriff ist, offenbart zu werden. Das heißt, auch ich stehe noch in der gleichen Spannung. Ich habe noch nicht voll erlebt, was kommen wird. Ich lebe in der Hoffnung darauf, dass Gott sich mir zuwenden wird. Die Perspektive nimmt er erstmal vorweg und macht auch deutlich, für einen geistigen Leitungsdienst taugt es nichts, einen Befehl zu erteilen, sondern es hilft nur, Menschen einzuladen, mitzugehen, zu werben. Wir können Menschen nur gewinnen. Das ist so als Vorbemerkung die Perspektive, die mir auffällt, wenn ich die Argumentation des Petrus an dieser Stelle an die Gemeindeleitung betrachte. Und dann die vier Thesen, die ich ableite aus diesem Text. Als erstes einmal meine Herde. Meine Herde. Petrus nennt in diesem Abschnitt eine Reihe von Gefahren und eine Reihe von Vorrechten, die das Ältestenamt mit sich bringt. Aber deutlich wird, der Besitzer der Herde ist und bleibt für alle Zeiten Gott. Es ist die Herde, die euch anbefohlen ist. Das heißt, im geistlichen Leitungsdienst sind wir nie so aufgestellt, dass wir über unsere Herde verfügen oder sie anleiten. Es sind immer Personen, die Gott uns anvertraut hat. Und das Bild der Herde ist da sehr interessant. Für gewöhnlich verbinden wir da romantische Vorstellungen mit. Sowas hier. Also ich komme aus Wolfsburg und früher, als noch nicht alles zugebaut war, das ist so der Süden, der Lüneburger Heide. Ich erinnere mich noch als Kind, dass große Schafherden mit ihrem Hirten kamen und da durch den Ort zogen oder Treibjagd, also eine wilden Dinge, die es in der Lüneburger Heide gibt. Vielleicht gibt es das jetzt auch noch, aber nicht mehr in Wolfsburg, da ist alles zugebaut. Ja. Wir denken, schön muss das sein, Hirte zu sein. So in der Einsamkeit, eins mit der Natur, ganz harmonisch die Schäfchen, die mich brauchen und um mich herum sind. Das scheint nicht die Perspektive zu sein, die Petrus allein vor Augen hat, sondern ich fand das mal sehr passend, dass das jemand mal versucht hat, so zu skizzieren, dass er deutlich machte, geistlicher Hirtendienst ist leider manchmal auch anders. Ja. Dass die Schafe nicht so brav drumherum sind und so harmonisch und so zart. Manchmal fühlt man sich wie ein gerupftes Huhn. Und auch das bedeutet Leitungsdienst. Es wird deutlich, die Herde, die der Herr uns anbefohlen hat, das ist die Herde Gottes. Und es ist seine Herde. Und er stellt sich gar nicht die Frage, wie nett sind die zu mir. Es ist der Auftrag, ich habe sie dir anbefohlen. Und deshalb ist es meine Herde, die du mit anleiten und mitgewinnen darfst. Es ist anvertrautes Gut, die Herde Gottes. Deshalb sind wir auch angehalten, immer mit einem ganz großen Respekt der Herde zu begegnen und den einzelnen Schafen zu begegnen. Auch wenn es manchmal schwierig ist. Ich werde an einen Satz erinnert von dem alten Heiner Geißler. Ich las ein Buch, wie er so die Gastarbeiterbewegung in den 70er rückblickend beurteilt. Also, ob das Buch gelungen war oder nicht, ist eine andere Baustelle. Aber ein Satz, der hat es mir angetan. Er bündelte das mit den Worten: Unser großes Problem in den 70ern war folgendes: Wir hatten etwas nicht kapiert. Wir wollten Arbeiter, aber der Herr schickte uns, nein, nicht der Herr, das war jetzt gemeint. Wir wollten Arbeiter, aber wir bekamen Menschen. Das war unser Problem. Und da waren wir nicht darauf vorbereitet. Da dachte ich, was für ein guter Satz. Was für ein guter Satz. Wenn dieser Text davon spricht, weidet die Herde Gottes, dann spricht es nicht zwingenderweise allein von diesem harmonischen Bild. Es läuft ja auch oft harmonisch, zum Glück. Wir haben nicht immer Streit. Ja. Jetzt gerade haben wir keinen. Ja. Aber auch dieser Gedanke, ich wollte einer Gemeinde, aber ich bekam Menschen. Ich wollte Leute, die ganz friedvoll mir nachfolgen, aber sie hatten ihre Familien, die auch aus Menschen bestand, mit all den Schwierigkeiten und Reibereien, die da so dabei sind. Ich wollte Menschen, die ausgeruht und munter zum Gottesdienst kommen, aber ich bekam solche, die müde von der Arbeit kamen und manchmal auch einnickten. Ich wollte Menschen, die ihr Leben perfekt unter den Füßen haben und ihren Weg immer geradlinig gehen, aber ich merkte, denen geht es genauso wie mir. Das sind die ganz normalen Schwierigkeiten des Alltages. Das ist die Herde, Gemeinde Detmold Nord. Ja. Menschen wie du und ich, die es manchmal gut hinkriegen, manchmal aber auch nicht. Und manchmal können wir glauben und manchmal brauchen wir andere, die da sind und uns unter die Arme greifen und uns mitnehmen und uns tragen. Das ist Herde. Das sind die, die uns anbefohlen sind. Und dafür will ich dich haben. Euch drei. Willkommen in der Leitung der Herde. Wir wollten eine Gemeinde, aber wir bekamen Menschen. Was für ein Geschenk, was für ein Privileg, was für eine Herausforderung. Es sind Menschen Gottes, mit denen wir ein Stück des Weges zusammengehen und die wir anleiten dürfen. Das fällt mir auf an dieser Stelle. Dann, wenn ich schon den Rückverweis auf Hesekiel 34 vorgenommen habe, dann greift Petrus auch diesen Gedanken auf, es impliziert, für uns, die Herde dient nicht dem Hirten, sondern der Hirte dient der Herde. Es gehört zur Aufgabe dieser Berufung, sich vornehmlich von der Frage leiten zu lassen, was braucht die Herde gerade, um gut gedeihen zu können? Es geht nicht um den Hirten. In all unserer Unterschiedlichkeit. Und die Begegnungen mit der Herde sind dann immer auch sehr unterschiedlich, weil wir uns von der Frage leiten lassen müssen, was braucht die Herde? Wir denken da häufig in Projekten so, wie wirkt die Gemeinde nach außen? Welche sind strategisch die nächsten Punkte? Und so sind wir alle vorbereitet. Und Petrus bremst uns hier ein wenig mit der Frage, was braucht die Herde? Das wollen wir nicht aus den Augen verlieren. Klammerbemerkung, ich denke, es gehört auch zum Leitungsdienst dazu, nach vorne zu gucken. Ja, ich muss sagen, ich schätze das besonders, Martin, dass du da bist. Ja, haben wir schon festgestellt in unserem Miteinander, der sprüht vor Ideen, ja, wo es hingehen kann. Auch das gehört dazu. Aber auch innezuhalten, immer wieder und zu fragen, was braucht die Herde? Ich erinnere mich, als ich noch im Grundschulalter war, da kam mal wieder so ein Hirte mit einer Riesenherde vorbei und das war für uns Kinder immer eine Attraktion. Das heißt, er blieb dann ein paar Tage da, bis im wahrsten Sinn des Wortes die Wiese abgegrast war und dann zog er weiter mit seinen Viechern. Und als Kinder waren wir dann gerne da mit draußen, weil das aufregend war. Und ich erinnere mich noch an eine meiner ersten Begegnungen mit diesem Hirten. Ich stand da neben ihm, er mit seinen 800 Schafen, ungefähr, so sagte er das zumindest. Und das war in der Tat so sehr harmonisch. Er mit seinen Hunden, die liefen so an der Seite. Ja, und er plauderte mit uns und plötzlich rannte dieser eher etwas nicht so sportlich wirkende Mann, rannte der los, schnappte sich ein Schaf, ich war entsetzt als Kind, ja, zog ein Messer hervor, nahm die Hufe, schnitt da an der Hufe rum, das sah so brutal aus für uns Kinder. Ja, und dann ließ er das Schaf laufen und das hinkte dann so ganz vorsichtig davon. Ja, und ich dachte nur, was war das? Und er sah das Entsetzen in unseren Augen, dann sagte er, das seht ihr nicht. Aber das Schaf hat eine Hufkrankheit. Ich muss das aufschneiden, damit der Eiter raus kann und dass die Wunde genesen kann. Das sah so brutal aus von der Seite. Aber auch das war Hirtendienst. Manchmal ganz romantisch, manchmal ganz freundlich, manchmal ganz einladend. Manchmal wurde Hund geschickt, manchmal wurde geschnitten. Auch das gehört dazu, innezuhalten und zu fragen, was braucht die Gemeinde? Und wenn gelobt werden muss, dann muss gelobt werden. Und wenn angeleitet muss, dann muss angeleitet werden. Und wenn geschnitten werden muss, dann muss geschnitten werden. Die Herde ist uns anvertraut. Das fällt mir auf. Wie soll das geschehen? Nun, das, worauf Petrus viel Zeit verwendet, ist der Gedanke, mein Auftrag. Sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Tut euch nicht, weil ihr euch dazu gezwungen fühlt, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Hütet sie aber nicht, um euch Vorteile zu verschaffen, sondern weil ihr dem Herrn dienen wollt. Führt euch auch nicht als Herrscher in euren Gemeinden auf, sondern seid Vorbilder für eure Geschwister. Einige Gedanken, die Petrus hier formuliert, ist, die Ältesten sollen ihr Amt nicht unter Zwang, sondern freiwillig tun. Das meint nicht, dass man sich um ein Amt reißen soll. Ich hoffe, dass wir alle Scheu haben und eine heilige Scheu vor so einem Amt, weil wir wissen, im Prinzip sind wir ja auch nur Menschen mit all unseren Schwächen und Begrenzungen und im Prinzip taugt niemand für so ein Amt. Ja. Also so ein Amt anzunehmen, macht auch immer deutlich, eigentlich bin ich nicht qualifiziert dafür. Ich wage es aber dennoch, weil die Gemeinde mir das zutraut. Und dennoch sollte unser Amt nicht so verstanden werden, als wäre das eine unangenehme Pflicht. Nach dem Motto, oh, meine Zeit, jetzt muss ich das wieder tun. Ja. Nein. Dass wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, es ist ein Privileg, dass wir Herde anleiten dürfen. Und weil Gott uns dieses Vertrauen zuspricht, sollten wir diesen Dienst freudig tun. Nicht genervt. Mit ganz hoher Motivation. Und an der Stelle muss ich sagen, ich freue mich so sehr, ihr drei, dass ihr unser Team verstärkt. Es gibt Phasen, da hat man das Pulver einfach verschossen. Dass man sagen kann, kannst du mal übernehmen? Ich kann gerade nicht. Ja. Wenn ich es jetzt täte, das wäre gezwungen. Dass wir nicht aus Freude darüber heraus, dass der Herr uns mit diesem Dienst betraut hat. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ihr helft uns, diesen Dienst freiwillig und mit Freude zu tun. Die andere Aussage des Petrus ist, die Ältesten sollen ihr Amt nicht zu ihrem persönlichen Vorteil ausnutzen. Es ist lustig, wenn man das Lutherwort liest. Nicht um schändlichen Gewinns willen. Was meint das denn? Es kann sein, dass die Ältesten in der Frühkirche bezahlt wurden, wenn auch schlecht, aber so doch. Wurden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit bezahlt? Vielleicht zielt es darauf. Der Begriff, den Petrus hier gebraucht, ist ein Begriff, den man häufig bei Theatervorstellungen findet. Und zwar beschreibt das einen typischen Charakter, den es in vielen griechischen Theaterstücken gab. Also die Griechen hatten ein Faible für Theaterstücke und große Vorführungen. Und der Typ, den man mit umschändlichen Gewinnswillens bezeichnete, das Wort, das da gebraucht wurde, der wurde folgend skizziert. Aus schmutzigem Geiz setzt er seinen Gästen nie genug zu essen vor. Gibt sich selbst als dem Austeiler jedoch ohne weiteres die doppelte Portion. Er vermischt den Wein und geht nur dann ins Theater, wenn der Eintritt frei ist. Wenn er eine Reise unternimmt, borgt er seine Mitreisenden an. Wenn er Getreide verkauft, benutzt er ein nach innen gewölbtes Maß und streicht es oben noch einmal gehörig ab. Nach dem Tisch notiert er, wie viel halbe Rettiche übergeblieben sind, damit die Aufwärter sie nicht unterschlagen können. Verheiratet sich jemand in seiner Bekanntschaft, so verreist er einige Zeit vorher, um kein Geschenk geben zu müssen. Also das war so ein Charakter, der diesen Begriff skizzierte, um schändlichen Gewinnswillens. Und wenn Paulus das auf geistliche Leitung anwendet, dann macht er deutlich, das soll bei dir nicht zu finden sein. Und er macht auch deutlich, wer rechnet, wie viele Stunden investiere ich, wie viele Abende gehen drauf, das ist chancenlos. Dann bist du nicht geeignet für diesen Dienst. Ich muss sagen, herzlichen Glückwunsch, ihr drei, ihr werdet drauf zahlen. Ja. Finanziell, zeitlich, an Kraft werdet ihr drauf zahlen. Da muss ich heute Morgen auch nochmal schmunzeln. Ich stellte mir vor, Martin, du als Mitleiter einer Klinik, wenn du ein Stellenprofil schreiben würdest für einen Ältesten, da würde sich niemand drum bewerben. Ja. Viel Arbeit, mit viel Ärger, meistens abends und am Wochenende. Geld gibt es keins. Ja. aber hohe Qualifikation wird erwartet. Wer ist bereit? Muss man sagen, kein Mensch. Ja, für gewöhnlich. Und deshalb ruft uns Petrus hier in Erinnerung, wenn du so ein Rechner bist, nach dem Motto, jetzt habe ich schon wieder 47 Minuten fürs Telefonat investiert, ja, lohnt sich das, dann bist du falsch in diesem Job. Ja, und er ruft uns in Erinnerung, großzügig zu sein. Wir zahlen drauf. Ja, und wir werden übervorteilt werden, auf allen Ebenen. Ich erlebe das oft, dass die Gemeinde fragt, sag mal, warum geht ihr da denn nicht weiter voran mit dem Bruder oder jener Schwester? Und man hat da Gespräche geführt. Noch und noch und noch, aber es ist mir anvertraut, ich darf es nicht sagen. Da sagt man nur, naja, wir sind da noch im Gespräch. Ja, und man merkt genau, oh, jetzt habe ich wieder 150 Leute enttäuscht, ja, die gewartet haben, Mensch, man fällt in der Hammer und die wird reagiert und läuft irgendwas. Auch auf dieser Ebene, man zahlt drauf. Lohnt es sich? Das will ich nochmal ausklammern. Da wird Petrus gleich noch einiges zu sagen. Und wir sollen dieses Amt nicht annehmen, um über die Gemeinde herrschen zu können. Für manche Menschen ist das so reizvoll, Macht über andere zu haben. Das schätzen sie mehr als Geld und alles. Anerkennung zu bekommen. Und jetzt darf ich mich Ältester nennen und ich kann gebieten und der andere muss was tun. Nach dem Motto, ich Häuptling, du Indianer. Ja, wie beim Militär, ich habe mehr Sternchen auf der Schulter als du, deshalb rede ich und du hörst. Wenn das die Motivation ist, dann bist du verkehrt in diesem Amt. Das ruft Petrus uns in Erinnerung. Der Auftrag ist der, dass wir Herde weiden sollen. Und wir werden uns dabei übervorteilen lassen müssen. Das fällt auf bei Petrus. Entscheidend ist aber, und das finde ich so mutmachend, dass über unserem Dienst nicht das Urteil der Menschen entscheidend ist. Auch nicht dein oder mein Urteil. Es ist das Urteil Jesu Christi, das entscheidend ist über deinem und meinem Dienst. Dann werdet ihr den unvergänglichen Ehrenkranz der Herrlichkeit erhalten, wenn der höchste Hirte erscheinen wird. In einigen Übersetzungen steht der Erzhirte. Und es impliziert, der Erzhirte, der höchste Hirte, also Jesus selbst, Eduard hat uns das schon in Erinnerung gerufen mit Johannes 10, dass Jesus sich als der Hirte schlechthin bezeichnet. Er wird kommen und er wird Notiz von deinem und meinem Dienst nehmen. Es gibt mehrere Stellen, die uns daran erinnern. Hier habe ich eine Stelle aus Hebräer 13 für uns rausgeschrieben. Da wird an die Gemeinde gesagt, hört auf eure Führer in der Gemeinde und fügt euch ihren Weisungen. Es ist ihre Aufgabe, über eure Seelen zu wachen und sie werden einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Das heißt, Jesus selbst wird sich deinem Dienst zuwenden und wird darüber reflektieren, Stephanus, wie hast du deinen Job gemacht? Ja. Gunnar, wie warst du als Hirte? Martin, wie bist du mit der Herde umgegangen, die ich dir anbefohlen habe? Und das hat da zwei Elemente. Auf der einen Seite, das nehme ich mal vorweg, ist das was unendlich Tröstliches. Ja. Vielleicht wird es so sein, dass die Gemeinde deinen Dienst verkennt und dich irgendwann vom Hof und Garten jagen wird. Ja, ich hoffe ja nicht. Erwarte das nicht. Ja, also ich erwarte es nicht. Aber selbst dann wäre nicht das Urteil der Gemeinde Detmold Nord entscheidend, sondern was sagt der Erzhirte über deinen Dienst? Er wendet sich dir zu. Und ich finde das so tröstlich. Er nimmt Notiz von dem kleinen Dienst, den Eduard Adam tut. Das ist ja fast unbegreiflich. Genauso nimmt er Notiz von jedem Telefonat, von jedem Abend, den du dir um seiner Herde willen um die Ohren haust. Es ist nicht vergeblich. Er nimmt Notiz, er wird es beurteilen. Nun bin ich ja im Lehrdienst tätig und ich merke, wie viel das den Schülern bedeutet, was ich unter ihre Arbeiten schreibe. Wenn da nur steht 82%, hier hast du den Wisch wieder, ja, das nehmen sie wohl zur Kenntnis, aber das ist unbefriedigend. Denn der Schüler weiß nicht, hat er meine Arbeit überhaupt gelesen? Ja, jetzt von Lehrerseite ist klar, man muss was drunter schreiben, damit der Schüler sich auch verbessern kann. Das ist ja schon logisch. Ja. Aber ich merke, wie viel das den Schülern bedeutet, der Lehrer hat meine Arbeit tatsächlich gelesen. Und wenn es 20 Seiten sind, er hat sie gelesen. Manchmal mache ich das so, Stefan, das ist ein kleiner Tipp vom alten Hasen. Ja. So im letzten Drittel der Arbeit korrigiere ich noch ein paar Rechtschreibfehler. Nur, dass der Schüler weiß, der hat die Arbeit tatsächlich gelesen, bis zum letzten Drittel sogar.
Ja.
Weil uns das so viel bedeutet. Der wendet sich mir zu. Der nimmt meine Arbeit ernst. Der Erzieherte nimmt deine Arbeit so ernst, dass er sie beurteilen wird. Und dein Dienst ist ihm wichtig, dieses tröstliche Element. Natürlich ist auch der Ansporn gleich dabei. Ja, das heißt, wenn ich mich zurücklehnen will und denke, wieso denn immer ich? Da sind doch noch vier andere. Ja, aufmachen. Um Jesu Willen. Die Sache anpacken. Sein Urteil ist das Entscheidende. Das ruft uns Petrus hier deutlich in Erinnerung. Und mein letzter Gedanke, den ich ableiten möchte. Es ist nicht nur sein Urteil. Der Lohn ist entscheidend. Es fällt auf, dass Petrus so oft von dem Lohn spricht, den Gott für uns bereithält. Der erste Petrusbrief ist in eine Verfolgungssituation hineingeschrieben, so dass die Gemeinde fast gelähmt ist. Was sollen wir tun? Verfolgung kündigt sich an. Und jetzt macht Petrus den Glaubenden Mut. Und auch hier gerade in 1. Petrus 5, wo er der Gemeindeleitung Mut macht, die eine Gemeinde in Verfolgungssituation anleiten soll, spricht er auch ganz besonders wieder von dem Lohn. Er spricht vom unvergänglichen Ehrenkranz. Das meint sowohl eine besondere Gottesnähe als auch ein besonderes Lob Gottes. Der Ehrenkranz, Asterix und Obelix-Leser wissen das. In der Antike war es üblich, wenn ein Sportler gut gekämpft hat, dann wurde ihm ein Lorbeerkranz aufgesetzt. Der Lorbeerkranz war finanziell damals wie heute nicht viel wert. Das war kein besonderes edles Gewächs. Aber es drückte aus, wir erkennen an, du hast dich hier redlich gemüht und hast gewonnen. Es hat sich gelohnt, die ganze Plackerei, es hat sich gelohnt. Wir erkennen das an. Und es ist auffallend, dass dieser Vers davon spricht, den Ehrenkranz der Herrlichkeit, den werdet ihr bekommen. Ja. Och, als ich das heute Morgen noch mal las, musste ich schmunzeln. Ja, der Ehrenkranz, du weißt das, Stephanus. Ja, das ist das Wort, das da im Grundtext steht. Der Bekränzte, ja, der ruft uns auch noch mal in Erinnerung. Und das macht deutlich, Jesus Christus nimmt nicht nur Notiz von unserem Dienst, sondern er wird es belohnen. Er wird es belohnen. Und wenn wir den Petrusbrief durchlesen und nur mal die Stellen rausstreichen, wie oft Petrus dieses Ziel des Glaubens, dieser Lohn, der dann kommen wird, vor Augen hält, dann wird deutlich, dass das eine ganz große Hausnummer ist. Ich denke da an 1. Petrus 1, Vers 8. Hier spricht er von dem Ziel des Glaubens und dort steht, ihn habt ihr noch nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Und jetzt kommt's. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Unaussprechlicher und herrlicher Freude. Es ist fast lachhaft, wenn ich das sage, hier in Norddeutschland. Ja. Also das Wort, das hier im Grundtext steht, im Griechischen, meint Freudenbezeichnungen bis hin zum Hüpfen. Wenn wir in die Gegenwart Jesu kommen. Also uns ist das ja schon peinlich, wenn wir beim Singen aufstehen. Ja. Aber das will ich euch sagen, ja. Euch drei, ich will euch im Himmel hüpfen sehen, ja, vor Freude, weil wir in Jesu Gegenwart treten dürfen. Das ist schon viel. Aber er macht damit deutlich, nicht nur Freude darüber, dass du gerettet bist, sondern dass Jesus sich dir zuneigen wird und sagen, gut gemacht, gut gemacht. Und ihr Lieben, das ist's wert. Dafür lohnt es sich, sich zu mühen, dass Jesus einmal sich dir zuneigt und sagt, gut gemacht. Hier, ein Kranz für dich. Das möchte man meinen, ja, wie wird das denn im Himmel sein? Ja, das heißt, da werden wir rumlaufen mit großem und kleinem Kranz, ja, so wie beim Militär mit Schulterklappen, dass ich sehe, der ist wichtig und der ist nicht so wichtig. Nein, so wird es nicht sein. Wenn wir die Offenbarung lesen, dann begegnet uns Kapitel 4. Dort sind 24 Älteste vor dem Lamm und sie haben Kronen auf. Das Einzige, was sie tun, ist, sie werfen sich vor dem Lamm in den Staub und nehmen ihre Krone und legen sie dem Lamm zu Füßen und sagen, du bist würdig, du bist würdig. Ja. es wird uns so bewegen, dass mein kleines Leben dazu beitragen konnte, dass die Ehre des Lammes groß sein wird. Ich glaube, das wird die Währung des Himmels sein. Ja, die Freude darüber, danke Jesus, dass ich mit meinem kleinen Leben dir Freude machen durfte, ja, dass ich deine Ehre mit unterstützen darf und dich erheben darf. Ich glaube, dazu wird dieser Siegeskranz geeignet sein. Und da will ich dir auch sagen, von dem Lob, von dem wir hier sprechen, von dem Siegeskranz, er wird zum Lob und zur Ehre des Lammes gereichen. Und dafür lohnt es sich, sich zu mühen. Dafür lohnt es sich, ein Leben zu investieren. Dafür, ihr lieben Ehefrauen, lohnt es sich, den Ehemann zu ermutigen, auch wenn ich weiß, ich bin jetzt mit der Kinderhorde allein. Ja? Es lohnt sich. Auch weil ihr teilhaben werdet an diesem, mein Leben trug dazu bei, dass das Lob des Lammes groß wurde. Abschließen möchte ich mit einem Piepmatz. Es ist ein Vogel, der beeindruckt mich sehr, als ich das erste Mal über ihn gelesen habe. Für die, die das nicht kennen, das Viech, das ist ein Goldregenpfeifer, wusstet ihr alle. Ne? Der lebt in Alaska, ja, Martin wusste das, der hat eine Schwäche für Vögel. Ja, das ist ein geheimes Hobby. Das ist der Goldregenpfeifer, der lebt in Alaska und in Sibirien. Und der hat einige Besonderheiten, dieser Vogel. Also er wird ausgebrütet auf gefrorener Erde, das ist schon mal besonders, 26 Tage dauert das in so einer Mulde. Nach 26 Tagen schlüpfen die Jungen und die Eltern helfen den Jungen, bis sie anfangen zu flattern. Dann hauen die Eltern ab. Ja. Die Eltern, die denken sich dann, genug Sibirien und genug Alaska, wir fliegen nach Hawaii. Und das machen die wirklich. Ja. Und lassen die Jungen alleine. Das ist ja das Überraschende. Ja. Und die Jungen haben nichts Besseres zu tun, als sich voll zu fressen. So ein Goldregenpfeifer wiegt 130 Gramm. Und in den drei Monaten, in denen er ohne Eltern ist, muss er sich 70 Gramm Fett anfressen. Also es ist ziemlich genau dokumentiert und gewogen. Ja. Denn das Besondere an diesem Goldregenpfeifer ist, irgendwann sammeln die sich und obwohl die den Weg noch nie geflogen sind und ihnen niemand gesagt hat, wie man fliegt, tun sich die Jungvögel zusammen und fliegen die 4500 Kilometer über den offenen Ozean nach Hawaii. Ja. Und bis heute ist das ein Rätsel, woher die Viecher wissen, wo es lang geht und wie sie den Weg finden und wie sie auch die Strategie finden. Ja. Denn man hat untersucht, diese 70 Gramm Fett, die sich anfressen, die reichen nicht aus. Ja, die fliegen 88 Stunden, müssen die Tag und Nacht bei Sturm, Regen, Nebel, fliegen die. Die landen die, da ist nichts zum Landen. Ja. Und das Besondere ist, die schaffen diese Route gar nicht. Das heißt, 800 Kilometer bevor die auf Hawaii ankommen, ist das Fett verbraucht und sie müssten eigentlich in den Ozean fallen. Nun sind die Viecher so geschickt, dass die sich zusammentun und sie wechseln immer ab, bei dem, der gerade vorne fliegt. Und darüber verbrauchen sie weniger Kraft und kommen an. Also es gibt in vielfacher Hinsicht, ist dieser Vogel ein Phänomen und faszinierend. Also das Buch, Wenn Tiere reden könnten, von Werner Gitt, für die, die das interessiert, es lohnt sich, das zu vertiefen. Weshalb ich diesen Vogel hier ins Gespräch bringe. Jetzt stelle ich mir vor, der ist da im kalten Sibirien irgendwo, im kalten Alaska. Und sein ganzes Leben ist darauf ausgerichtet, ich muss auf Hawaii ankommen. Ich muss auf Hawaii ankommen. Und diese Gewissheit beeinflusst alles. Sein Fressverhalten, sein Flugverhalten, sein Teamverhalten, sein Wachstum, auch seine Fluggeschwindigkeit. Wenn der schwerer als 200 Gramm ist, kommt er nicht an. Ist er leichter als 200 Gramm, kommt er auch nicht an. Er fliegt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 51 Stundenkilometer. Fliegt er schneller, kommt er nicht an. Fliegt er langsamer, kommt er auch nicht an. Alles, was er tut, ist darauf ausgerichtet, ich muss dort ankommen. Und nur so schafft er es. Ich kenne kein Tier, das ähnlich zielgerichtet ist wie dieser Vogel. Deshalb beeindruckt er mich so. Ich habe den Eindruck, Petrus macht es genauso, indem er uns, euch, die ihr jetzt mit dem Ältestendienst startet, mit auf den Weg gibt. Das ist nicht für die Katz. Ja, das ist nicht für die Katz. Am Ende steht der Lohn und das hab als Ziel vor Augen, wie dieser Goldregenpfeifer. Das hab als Ziel vor Augen, sonst wird der Dienst ein Frusterlebnis werden. Wenn wir es tun, damit die Leute uns gut finden, das wird nicht immer der Fall sein. Wenn wir das tun aus innerer Überzeugung, weil sich das so gehört, das wird nicht immer der Fall sein. Wenn wir das tun wollen aus eigener Stärke, die wird uns verlassen. Aber wenn wir das tun, weil der Lohn uns vor Augen steht, dass Jesus sagt, gut gemacht Martin, gut gemacht Gunnar, gut gemacht Stephanus. Das ist ein Ziel, darauf lohnt es sich zuzugehen. Mein Lohn, den Gott uns vor Augen stellt und den Jesus uns verspricht. Es ist meine Herde, mein Auftrag, mein Urteil, mein Lohn. Die vier Gedanken, die Petrus der Gemeindeleitung mitgibt. Und ich wünsche mir sehr, dass ihr diese vier Schlagworte behaltet und dass sie euren Dienst bestimmen mögen. Amen.